Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Heise Meets, der Entscheider-Talk. Heute sprechen wir über das Thema Krise. Krisen sind täglich in den Nachrichten, Wirtschaftskrisen, Regierungskrisen, Klimakrisen und so weiter. Ich glaube, ich könnte noch einiges dazu packen. Um diese Art der Krise geht es in unserem heutigen Podcast jedoch nicht. Wir sprechen über Krisen, die in Unternehmen, Organisationen oder anderen Institutionen ungeplant jederzeit vorkommen können. Wenn sie auftreten, schaden sie dem Image, dem Betriebsklima, dem Vertrauen zum Kunden und der Stabilität des Unternehmens. Krisen fast jeglicher Art kommen fast immer ohne Ankündigung. Ich habe mir heute zwei Gesprächspartner eingeladen, die das Thema Krise aus unterschiedlichen Gesichtspunkten kennen. Herzlich willkommen, Moritz Rüther, und herzlich willkommen, Wahid Samimi. Ihr seid Krisenexperten. Moritz, ich fange mal mit dir an. Wo liegt deine Expertise im Umfeld Krise?
Dann erstmal vorweg, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit. Mein Name ist Moritz Rüther, ich bin gelernter Notfallsanitäter und habe danach das Studium Management in der Gefahrenabwehr begonnen und im weitesten Kontext des Bevölkerungsschutzes und Katastrophen beschäftige ich mich zunehmend mit dem Thema Krisen und daher kommt die Expertise. Das heißt einerseits aus dem Bereich über die Notfallmedizin zur Gefahrenabwehr zum Krisenmanagement.
Ja, spannender Lebenslauf. Und ich glaube, der wird in deinem, du bist ja noch relativ jung, in deinem Leben noch sehr viel spannender. Und ich denke, es ist eine tolle Aufgabe, die du dir da vorgenommen hast. Wahid, du bist der Kommunikationsmensch in dieser Runde. Du bist Experte in der Krisenkommunikation und hast auch bereits ganz unterschiedliche Krisen in deinem Berufsleben begleiten dürfen. Ja, was machst du beruflich?
Ja, vielen Dank nochmal, Gisela, für den Podcast hier und für das Gespräch. Also ich habe nach dem Abitur in Bonn Jura studiert. Also ich fange jetzt nicht bei Adam und Eva an, aber ich habe nach dem ersten Examen halt doch echt schnell gemerkt, dass eigentlich meine Passion die Kommunikation ist. Ich habe dann einen Fernstudiengang bei der Deutschen Presseakademie absolviert. Mein großes Glück war dann, dass ich ein Volontariat in der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz machen konnte. Und mein damaliger Chef, der war der dienstälteste Regierungssprecher. War natürlich spannend. Ich war überall dabei, durfte viel eigenverantwortlich machen. Ich glaube, in dieser Zeit habe ich am meisten über Politik, Krisen und Kommunikation gelernt. Ich habe ein bisschen in Agenturen gearbeitet. Dann war ich 7 Jahre Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Justiz- und Verbraucherschutzministeriums in Rheinland-Pfalz. Und habe tatsächlich in dieser Zeit für 3 Minister gearbeitet. Anschließend war ich noch 6 Jahre Pressesprecher im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und auch im Bundesinnenministerium war ich eine Zeit lang Pressesprecher. Also dem Amt bin ich noch zugehörig. Zurzeit bin ich sozusagen, sagt man so, ausgeliehen und arbeite als Fraktionsmitarbeiter im Landtag. Ich arbeite in verschiedenen Beratungsklustern. Das heißt also, ich gebe zum Beispiel regelmäßig den Pressesprecherinnen und Pressesprechern der Bundesministerien Coachings in Krisenkommunikation. Ich habe einen Lehrauftrag in der Hochschule Fresenius und ich bin im Bonner Medienclub.
Spannend. Also nun haben wir hier zwei Krisenexperten, die Krise aus unterschiedlichen Sichten auch kennen. Und ich würde ganz gern mal zum Thema Krise mit Moritz anfangen. Moritz, aus deiner Sicht, welche Art von Krisen fallen dir ein? Was kann einem Unternehmen, einer Organisation oder so weiter passieren? Was hast du da schon erlebt?
Du hast ja schon einige Beispiele in deiner Einführung genannt, die natürlich jetzt so sehr groß und global gesehen sind, die wir jetzt gar nicht mal so auf die einzelnen Unternehmen beziehen können. Ja, sie betreffen auch die Unternehmen und Organisationen, aber vielleicht viel spezifischer fallen mir doch verschiedene Arten ein. Dazu gehören auf alle Fälle Krisen finanzieller Natur, dazu gehören Krisen im operativen Geschäft, denkt man an große Konzerne, die aus der Herstellungsindustrie, die sowohl mit Lieferketten, die mit Lieferengpässen zu tun haben, die relativ schnell auch zu Krisen und Produktionsengpässen führen können. Technologie, Digitalisierung wird ein immer größeres Thema, das heißt IT und Cybersicherheit, Datensicherheit, die dann wiederum auch in Krisen münden können. Alles das, was die Thema Reputation angeht, also den Ruf, was ja dann auch die Schnittstelle später zur Krisenkommunikation nochmal darstellt. Und natürlich auch die genannten Naturkatastrophen, gesellschaftlichen Krisen, politischen Krisen können auch einen Einfluss auf Organisationen und Unternehmen haben. Und so ist das Bild von Arten von Krisen ein sehr, sehr vielfältiges, was natürlich auch in Wettbewerbskonkurrenz sich vereinen kann, aber auch mit einzelnen Akteuren, mit einzelnen Menschen. Überall da, wo Menschen arbeiten, überall, wo Menschen Meinungen äußern, kann es auch zu Krisen kommen. Das heißt, das Bild der Krise und die Arten von Krisen sind sehr, sehr verschieden und sind dann doch auch wieder abhängig davon, in welchem Bereich arbeite ich mit meiner Organisation, arbeite ich mit meinem Unternehmen. Und da ist eine Analyse von dem, was mich betreffen kann, total wichtig, um dann die für mich spezifischen Arten herauszustellen.
Spannend. Wahid, magst du vielleicht noch ergänzen? Fällt dir auch noch was dazu ein?
Ja, ich glaube, Moritz hat das schon umfassend dargestellt. Was man natürlich immer sagen muss, was auch wichtig ist, natürlich kommt es auch immer darauf an, wie man auch Krisen definiert. Also das heißt, die Krisenarten sind so vielfältig wie das Leben, ne? Wie du es auch gesagt hast, Moritz. Und deswegen ist es auch wichtig, dass jede Institution und jede Organisationseinheit auch für sich definiert, wann individuell eine Krise ist und wie man damit umgeht. Wird auch immer wieder gefragt, wann ist denn eine Krise auch für uns? Da habe ich gesagt, ja, ich kann Ihnen allgemeine Ränder geben und sagen, das sind so die Wegmarken. Aber die Definition für die eigene Institution müssen Sie natürlich selber schaffen. Da müssen Sie selber Leuchttürme, Wegmarken darlegen und sagen, hier, das ist für uns der Punkt, an dem müssen wir so und so reagieren. Das heißt, ist immer sehr auch definiert auf die Institution, würde ich sagen. Ansonsten, denke ich, hat das Moritz umfassend dargestellt.
Dann bleibe ich mal gerade bei dir. Aus deiner Erfahrung, kann man Krisen im Vorfeld erkennen und damit auch vermeiden? Was meinst du? Wenn man noch auf das geht, was Moritz gesagt hat, kann man als Unternehmen sagen, oh, da kommt jetzt eine Krise, die müssen wir im Vorfeld erdrücken, oder gibt's das oder kommt die einfach?
Also natürlich ist es nicht möglich, alle Krisen zu verhindern oder vorherzusagen. Aber ich würde schon sagen, durch eine proaktive und vorausschauende Herangehensweise kann man einfach Risiken minimieren. Und zumindest auch Resilienz der Organisation stärken. Also, und die Schlüssel dazu sind eigentlich auch bekannt. Also nicht nur Achtsamkeit, Vorbereitung und kontinuierlich Verbesserungsprozesse. Das heißt, also ich werfe jetzt mal ein paar Begriffe rein. Wir können nicht über all jeden reden, aber bekannt sind sie. Proaktives Risikomanagement, also Risikoanalysen, Audits machen, Frühwarnsysteme. Also wir alle reden über AI, KI, wir reden über technologische Tools, wir brauchen eine offene Unternehmenskultur, wir brauchen Stakeholder-Engagement, wo wir uns austauschen, Training, Sensibilität, Szenarienplanung. Das sind jetzt 6 Punkte. Ich sag mal, wenn man die machen würde, kann ich dir immer noch nicht sagen, dass man jede Krise vorhersieht. Natürlich nicht. Aber ich würde sagen, man ist ganz gut vorbereitet. Und das, was man machen kann, sollte man machen.
Moritz, du bist ja noch im Studium, gibt es sowas wie Frühwarnsysteme, die man präventiv bereits im Unternehmen einsetzen könnte?
Die gibt es definitiv. Frühwarnsysteme sind ein sehr wichtiges Element zum Erkennen von Krisen. Denn wer sich mit Frühwarnsystemen auseinandersetzt, der setzt sich automatisch auch mit Krisen und mit dem Krisenmanagement als solches oder beschäftigt sich mit dem Krisenmanagement als solches. Denn das Frühwarnsystem bzw. Erkennen kann ja beginnen, des Krisenmanagements als solche sein, und das Krisenmanagement mit einem Konzept, welches vorbereitet ist, ist sozusagen ein Teil eines Gesamtpaketes. Und deswegen fallen mir an dieser Stelle vor allem 4 Frühwarnsysteme ein, begonnen mit dem ersten, mit der Datenüberwachung. Ich habe natürlich die Möglichkeit, permanent viele Daten zu analysieren, sie zu beobachten und dadurch Abweichungen herauszufinden. Ich habe die Möglichkeit von Analyse-Tools, das heißt, ich kann auf meine gesammelten Daten statistische Analyse-Tools anwenden, um zu gucken, wann habe ich Abweichungen von der Norm. Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ich mit Social Media arbeite, kann natürlich ein starker Anstieg von Kommentaren unter einem Beitrag der erste Anzeichen einer Krise, einer aufwachsenden Krise sein. Ich kann Technologie nutzen. Vor allem auch in der verarbeitenden Industrie sind natürlich ganz, ganz viele verschiedene Messsysteme, die Sachen überwachen, die dann auch technische Krisen irgendwie vorbeugen bzw. mir darstellen können. Und zuletzt Kommunikation. wie Wahid es schon total richtig gesagt hat, das Stakeholder-Management. Wenn ich mit Akteuren und Stakeholdern zusammenarbeite, wenn ich mit meinen Mitarbeitenden eng zusammenarbeite, dann komme ich in den Austausch. Und in diesem Austausch können Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf, können verschiedene Probleme und Meinungen eben auffallen und können Missstände auffallen. Und diese Missstände können Beginn einer Krise sein. Und deswegen ist die Kommunikation aus meiner Sicht das letzte, vielleicht aber doch auch wichtigste Frühwarnsystem von Krisen.
Führt mich dazu, Wahid, meistens bleiben Krisen ja erstmal im internen Umfeld. Gut, es gibt auch Krisen, die sofort nach außen treten, aber ich weiß es aus meiner Berufserfahrung, dass man dann entscheiden muss, bleiben wir intern oder gehen wir damit proaktiv nach draußen. Was passiert, wenn in den meisten Fällen, wie beschreibst du eine Krise, wenn sie zunächst intern bekannt wird? Gibt es das überhaupt nur intern bekannte Krisen?
Die Frage ist ja, also im Grunde, was passiert eigentlich in den Fällen, ne, wenn so eine Krise intern erstmal bekannt wird? Da kann ich dir auch nur eine typische Antwort vielleicht eines Juristen erstmal geben. Das kommt drauf an. Im Besonderen hängt es natürlich immer davon ab, ob es eben eine Krisenkommunikationskultur in den Institutionen gibt. Das ist so lapidar dargestellt. Krisenkommunikationskultur ist ein ewig großes Wort, aber dahinter steckt ja ganz viel. Das heißt, ist es geübt? Weiß jeder, was zu tun ist? Wenn nicht, dann wird es natürlich spannend. Und wir kennen das ja, also wir haben drei Verhaltensweisen: Abhauen, Angriff oder Schockstarre, ne? Und diese jede Zuckung, die uns dann erstmal, wenn sie nicht geübt ist, durchfährt, ist ja, es wird schon gut gehen. Oder wir ignorieren das, bis es vorbeigeht. Das wird nicht funktionieren. Gerade so am Anfang einer krisenhaften Entwicklung sind eben wichtige Weichen zu stellen. Und wer hier schon falsch abbiegt, kann natürlich noch auf die richtige Spur kommen. Das wäre vermessen, sagen, das funktioniert nicht mehr. Aber es kostet immens mehr Energie. Und vor allem sind die Erfolgschancen dann eben deutlich geringer. Das heißt, man kann eigentlich am Anfang was tun. Und zwar, wenn es geübt ist, müssen alle, dann wissen auch alle, was zu tun ist. Aber es muss geübt werden. Und es muss vor allen Dingen am Anfang gelegt werden. Wer dann erst anfängt mit, also ich habe immer so ein schönes Beispiel in Erinnerung, technisches Equipment wurde angeschafft. Das wurde dann eingemottet und als dann die Krise kam, wurde es rausgeholt, um dann festzustellen, dass man eigentlich nicht die richtigen Kabel hatte. Klingt jetzt irgendwie auch so banal, ist aber nicht banal, sondern genau solche Dinge passieren. Das Leben ist vielgestaltig, genau sowas passiert.
Aber das erinnert mich so ein bisschen an die Feuerschutzübung, die jedes Unternehmen im Gebäude einmal oder zweimal im Jahr durchführen muss. Also wenn ich das höre, was du sagst, brauche ich auch eine Krisenschutzübung. Was passiert und was muss ich tun, wenn das Unternehmen sagt, jetzt könnte eine Krise kommen, wir müssen vorbereitet sein. Kann ich das so verstehen? Also präventiv die Mitarbeiter schon im Vorfeld mitnehmen, bevor überhaupt eine Krise bekannt ist?
Absolut, Moritz. Ne? Okay. Das ist das A und O. Das ist das A und O.
Wenn ich da einmal gerade einhaken darf, finde ich nämlich einen total spannenden Punkt. Und ich denke, Übung ist ein total wichtiger und richtiger Schritt. Einerseits zu sagen, ich habe so eine Art von Alarmierungsübung. Also wenn ich mir zum Beispiel Gedanken über ein Krisenmanagement-Team mache, dann muss dieses Krisenmanagement-Team zu jeglicher Tageszeit auch erreichbar sein. Besonders dann, wenn ich auch in Institutionen arbeite, die vielleicht mal auch am Wochenende arbeiten. Das heißt, es gibt beginnt bei Alarmierungsübungen, dass ich anfange, wie kommen wir überhaupt zusammen? Dann gibt es die Möglichkeit, dass wir den Raum ausstatten. Wie arbeiten wir überhaupt zusammen? Haben alle Menschen Zugriff auf die notwendigen Dokumente, die wir hinterher im Krisenmanagement brauchen? Bis auf, dass man natürlich auch Fallszenarien kreieren kann, indem man Übungen gestalten kann und die dann mit den Krisenmanagement-Teams abarbeiten kann. Und das ist ein total wichtiger Punkt der Vorbereitung.
Nochmal, Moritz, Krisenmanagement. Hast du vielleicht ein paar Beispiele, wo man auch gesetzliche Vorschriften beachten muss? Also wenn ich einen Cyberangriff habe, du hast das vorhin genannt, nun wissen wir das bei Heise, da schreiben wir auch viel in unseren Zeitschriften drüber, gibt es natürlich gesetzliche Vorschriften. Das muss ich melden, das geht an die Polizei. Gibt es für andere Krisenformen, die ja ganz unterschiedlich sein müssen, auch solche Gesetzesvorschriften?
Ja, die gibt es auf alle Fälle. Zu nennen ist vielleicht beispielsweise die Störfallverordnung, die einen ganz wichtige Verordnung darstellt, die auch festsetzt, dass Krisenmanagement betrieben werden muss. Das sind Normen, wie die Norm für Krisenmanagement, die da wichtige Grundlagen hat. Aber auch wenn es dann in Organisationen und Institutionen in der Zusammenarbeit mit Behörden geht und wir auch in den Bereich von Katastrophen kommen, haben wir natürlich auch die diversen Katastrophenschutzgesetze der Länder, die auch nochmal wiederum Vorschriften und Vorschriften der Zusammenarbeiten gibt. Deswegen ist das Kenntnis über die Gesetze, Normen und Verordnungen ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Krisenmanagements.
Dann lass uns jetzt mal ein bisschen praktischer werden. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, die Krise wird öffentlich oder ich habe sie selber öffentlich gemacht. Wahid, wie muss nun meine Krisenkommunikation aussehen?
Ja, also das ist der Moment, wo man hoffentlich dann ein bisschen was gemacht hat, im Vorfeld sich vorbereitet hat. In der Krisenkommunikation gibt es ja einen einfachen wie einprägsamen Satz. Schnelligkeit geht vor Vollständigkeit. Ich möchte ausdrücklich sagen, das heißt nicht, Schnelligkeit geht vor Richtigkeit. Also da habe ich schon stundenlange Debatten mit Kolleginnen und Kollegen auch geführt, weil das auch gerne auch falsch verstanden wird. Was heißt das? Ich gebe ein Beispiel. Du musst als Erster mit den relevanten Fakten in der öffentlichen Wahrnehmung sein. Wieder so ein banaler Satz, ja, selbstverständlich, ist es aber nicht. Jeder, der in einem Organisationsnetzwerk eingebunden ist, weiß, wie schwierig Abstimmungsprozesse sein können. Alle müssen verstanden haben, wie wichtig es ist, die Meinungs- und Faktenhoheit zu haben. Wenn die fachlich betrauten Menschen dir als Kommunikator zum Beispiel sagen, wir wissen nicht, ob es beispielsweise 6,7 Millionen Verlust oder 7,1 Millionen Verlust sein wird, wirst du dann schnell rausgehen müssen mit der Ansage im einstelligen Millionenbereich. Ihr setzt die Fakten, ihr seid die Nachrichtengeber. Alles andere führt dazu, dass man getrieben ist. Um das aber zu gewährleisten, müssen natürlich nötigen Voraussetzungen geschaffen werden. Auch das Beispiel eben, die Menschen, die fachlich arbeiten, die haben vielleicht jahrelang gearbeitet, um genau diesen Unterschied immer festzustellen. Und dann kommt jemand aus dem Kommunikationsbereich, sagt, Leute, ist mir egal, diese 0,45 irgendwas Unterschied. Ich sage einfach einstelliger Bereich. Aber es geht darum, quasi gegen die Zeit zu arbeiten, wo erstmal bei den Medien eben auch nicht viel steht. Du musst sagen, was Sache ist. Und um das zu leisten, muss man natürlich vordefinierte Krisenteams haben. Man muss Zuständigkeiten geklärt haben. Man muss das Krisenmanagement aktiviert haben. Wir brauchen einen Krisenkommunikationsplan. Immer wieder vergessen gerne auch die interne Kommunikation. Die eigenen Leute, die eigenen Mitarbeitenden, die besten Botschafter werden manchmal am Ende erst mitgenommen. Meine Erfahrung ist, dass es schon an Punkt 1 und 2 Probleme gibt. Das heißt, kein wirkliches Krisenmanagement, kein Krisenkommunikationsplan. Die Öffentlichkeit, die Menschen, die lesen, die hören, die sehen, die werden schnell darüber urteilen, feststellen, dass man es mit der Kommunikation ehrlich meint oder eben nicht. Ich meine, auf jeden Fall muss man ganz schnell auf folgende Fragen eben Antworten haben. Was ist passiert? Wer oder was ist zu Schaden gekommen? Mit welchen Auswirkungen rechnen Sie? Und jetzt die absolut wichtigsten Punkte. Was haben Sie bisher unternommen? Was sind Ihre nächsten Schritte? Wer das nicht in ganz schneller Zeit leisten kann, würde ich sagen, ist schon auf dem absteigenden Ast.
Moritz, das waren jetzt ja nun ganz viele sehr hilfreiche Vorschläge von Wahid. Wie eng müssen dann in so einem Moment Krisenmanagement und Krisenkommunikation zusammenarbeiten? Wie wichtig ist auch die Zusammenarbeit?
Ich stimme an den genannten Punkten Wahid total überein und möchte an dieser Stelle auch die These aufstellen, dass aus meiner Sicht Krisenkommunikation und Krisenmanagement miteinander verheiratet sind. Denn wie ist es in einer guten Ehe? Man muss miteinander sprechen. Man muss zusammenarbeiten und man muss die guten Ziele haben. Denn man arbeitet zusammen. Das, was hinterher vom Krisenmanagement als Maßnahmen vorgeschlagen wird und umgesetzt wird, muss vom Bereich der Krisenkommunikation kommuniziert werden. Auf die Analysen der Krisenkommunikation muss das Krisenmanagement reagieren. Das heißt, auch da ist wieder ein ganz, ganz großer Schnittpunkt zusammen. Und es ist so, ist das Krisenmanagement stark beschäftigt, wird die Krisenkommunikation viele Botschaften zu senden haben. Ist die Krisenkommunikation intensiv beschäftigt und es kommen viele Nachrichten, es werden viele Meldungen verarbeitet, hat auch das Krisenmanagement mehr zu tun, weil auch darauf Reaktionen folgen müssen. Und deswegen komme ich eben zu der These zu sagen, Krisenmanagement und Krisenkommunikation sind verheiratet, arbeiten zusammen und funktionieren definitiv nicht einzeln agierend.
Wahid, jetzt kommt der Super-GAU. Du hast eben von den Mitarbeitern oder Mitarbeitenden geredet, die mitgenommen werden müssen. Jetzt fühlen die sich nicht mitgenommen und fangen an, in ihren Social-Media-Kanälen irgendwas zu posten. Bei uns im Unternehmen und Firma sowieso und das ist passiert. Und manche stimmt vielleicht, manche stimmt nicht. wie muss dann die Kommunikation reagieren? Dementiert die das oder lässt die das einfach stehen? Oder was macht die mit dem Mitarbeiter? Was muss dann passieren? Weil das ist ja wirklich der Super-GAU. Ihr könnt ja als Kommunikationsexperten alles Mögliche in die Wege leiten und dann haut da euch ein Mitarbeiter von der Seite einen rein.
Es muss im Vorfeld einfach was passiert sein. Die Mitarbeitenden müssen im Vorfeld einfach wissen, wie die Kommunikation im Hause funktioniert, wo die Problemlagen sind. Es braucht eine offene Kommunikationskultur. Also jede gute Kommunikation und deswegen ne, der Begriff mit dem Heiraten, ja. Wir sind verheiratet, lebt von Transparenz, Wertschätzung und Partizipation. Das heißt, es geht ja auch bei einer guten Krisenkommunikation erstmal nicht darum, dass nichts nach draußen dringt, sage ich jetzt mal, sondern es geht darum, um eine konsistente Kommunikation. Warum ist etwas schiefgelaufen? Was hat Institution dafür getan, damit diese Fehler nicht noch einmal passieren? Unter der Decke halten Strategie ist eigentlich keine Vorgehensweise. Es gibt natürlich rechtliche Grenzen, darüber brauchen wir nicht hier zu reden. Ne? Also Schutz von persönlichen Daten, Privatsphäre. Aber gerade das Beispiel, was du genannt hast, um klar zu kommunizieren, brauchst du definierte Kommunikationsrichtlinien. Das heißt, die Mitarbeiter müssen wissen, wie sie kommunizieren können und wo sie auch Luft ablassen können, wo sie miteinander arbeiten können. Zentralisiertes Kommunikationsteam. Du brauchst regelmäßige Updates. Du brauchst Monitoring. Du brauchst, und das ist halt das Wichtige, was du eben gesagt hast, eine Kultur des Vertrauens und der Verantwortung. Und auch für solche Fälle muss den Mitarbeitern natürlich klar sein, was ist der Notfallkommunikationsplan für soziale Medien? Ja, also Mitarbeitende sind ja auch Botschafter. So, und sie erleben ja die Dinge unmittelbar. Wenn sie aber nicht mitgenommen werden, ist es natürlich schwierig, damit umzugehen. Das kann aber nicht in Stunden, in der Minute eins passieren, wenn alles gerade aufeinander kommt, ja, sondern das muss geübt werden. Man muss vorher miteinander sprechen. Es muss ein Commitment des gemeinsamen Vorgehens geben. Dazu brauchst du Pläne, dazu brauchst du Übung und ich betone dieses Wort gerne immer wieder, Kultur, Kultur des Vertrauens und der Verantwortung.
Das, glaube ich, ist an vielen Stellen im Unternehmen extrem, extrem wichtig. Und wir haben ja eben auch schon über das Verheiraten von Management und Kommunikation gesprochen. Jeder von euch nur ein Wort. Was muss das Ziel sein? Vertrauen zu schaffen oder Schaden abzuwenden oder was würdet ihr sagen?
Also Gisela, ja. Vertrauen wiederherstellen. Und natürlich geht es darum, um Schaden abzuwenden. Aber das schaffst du eben auch nur über den Vertrauensaspekt. Das ist, also das steht halt wie, also ich war nie gut in Mathe, aber das Zeug, was immer vor der Klammer steht, das ist Vertrauen und Transparenz.
Ja. Okay. Aber lass uns noch ein anderes Wort hier mit in diese Diskussion bringen, was, glaube ich, extrem wichtig ist, Reputation. Ich glaube, wenn so eine Krise passiert ist und sie auch öffentlich wird, dann fängt natürlich das Thema Reputation an. Ich muss das Image wiederherstellen, egal ob jetzt für die Firma, für einen Mitarbeiter, für die Kundenreputation oder wie auch immer. Es kommt ja immer auf die Krise an, die stattgefunden hat. Wie muss so eine Reputationsstrategie aussehen, Wahid?
Also, dazu muss ich natürlich erstmal sagen, das betone ich auch gerne, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen arbeite und wir Themen überlegen und auch Szenarien überlegen und auch, wie man aus bestimmten Dingen rauskommt. Also, eins ist klar, jede Krise ist anders. Das heißt, insoweit würde ich nicht sagen, das ist eine Zauberformel für gerade komplexe Kommunikationslagen gibt. Ne? Man kann aber schon ein paar Punkte nennen, die dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, um die Reputation zu schützen und wiederherzustellen. Ich würde zum Beispiel sagen, also auch hier ist wieder klar, diese normalen kommunikativen Reflexe, bestreiten, abwehren, untertauchen, sind absolut wirklich wichtige und natürliche Wirkmomente. Wir kennen das. Wir kennen das von unserem privaten Umfeld auch. Die Kunst liegt aber eben genau darin, dem entgegenzuwirken. Ich nenne das immer den kommunikativen Dreisprung, den ich wichtig finde. Das heißt, Erstens ist es ganz klar, man braucht eine direkte und kompromisslose Offenlegung der Problemlage und das damit verbundene Eingeständnis der Fehlleistung. Was heißt das? Dazu gehört, dass der Fehler zugegeben wird, das Produktproblem und die Folgen klar angesprochen werden, die unzutreffende Wortwahl, die falsche Geste eingestanden wird. Manchmal wird an dieser Stelle der Kommunikation zu lange gezögert und das Heft des Handels eben aus der Hand gegeben. Also, und viel mehr Energie damit verschwendet, auf die zahlreichen öffentlichen Wortbeiträge zu gehen. Das heißt, Oftmals liest man zum Beispiel Bedauern. Bedauern ist aber keine Entschuldigung. Eine fehlgeschlagene Entschuldigung ist meist schon das Ende jeder Kommunikationsstrategie. Als zweiten Schritt brauchen wir so eine, ich nenne das die Bereitwilligkeit, so eine Willfährigkeitsgeste, Demut. Wir müssen ein großmögliches Entgegenkommen signalisieren. Wir brauchen eine offensive Darstellung unserer Demut, der Problemlage gegenüber auch dem Verletzten. Der Verletzte oder die Verletzte, das ist auch nur im übertragenen Sinne zu verstehen. Das muss nicht ein persönlich Betroffener, das kann auch eine Institution, ein direkt betroffener Kreis. Also wenn eine öffentliche Person beispielsweise eine Promotion plagiert, ist der Verletzte die Wissenschaft. Hier muss ich mich mit Wissenschaftlern treffen. Man muss im Beisein der Medien auch zeigen, dass man es ernst meint. Der Ideenreichtum, der kostet erstmal nicht. Ideenreichtum kostet nichts. Sind an dieser Stelle keine Grenzen gesetzt. Und wichtig ist dann eben auch, dass das öffentlichkeitswirksame Vorhaben auch im Frame bleibt und nachvollziehbar. Also im dritten Schritt, und das ist der auch wichtiger Punkt, diese Geste, diese Bereitwilligkeitsgeste müssen weiter untermauern, manifestieren. Das heißt, wir müssen positive Nachrichten setzen, dass das wirklich ernsthaft ist. Und wie machen wir das? Wir brauchen möglichst eine kommunikative Geste, die in einer realen Handlung sich manifestiert. Wir brauchen einen Hilfefonds, eine einschneidende Maßnahme in die Organisationsstruktur, eine fundamentale Neuerung, Stichwort Policy, ein nicht rückgängig machbarer Wandlung. Das heißt, wir müssen zeigen, dass wir es ernst meinen. Dann kann ich euch immer noch nicht versprechen, ob wir es schaffen, aber ich glaube, wir schaffen damit Wahrscheinlichkeiten, die wir nach oben erhöhen.
Wunderbar. Moritz, wenn ich jetzt in dieser Krise stecke und jetzt nicht präventiv vorgearbeitet habe, wo kann ich als Unternehmen oder als Organisation Hilfe finden? An wen kann ich mich wenden?
Da fallen mir auf alle Fälle drei Stellen ein. Die erste Stelle sind, denke ich, Interessensverbände, besonders als Beispiel in der chemischen Industrie oder in dem Bereich von elektronischen Anlagen gibt es Interessensverbände. Die Interessensverbände arbeiten zusammen und haben teilweise Konzepte erarbeitet und dann auch spezifisch auf meine Domäne entsprechend Lösungen und Maßnahmen vorgearbeitet. Es sind auf alle Fälle Behörden zu nennen, die mir helfen können, sei es jetzt das BBK oder BSI, was auch gewisse Konzepte schon vorgearbeitet hat, wo ich mich quasi auch im Moment des Eintretens von Krise mit gewissen Handlungsabläufen und Checklisten oder an Checklisten bedienen kann, die ich dann umsetze. Und natürlich sind Beratungsfirmen zu nennen, die teilweise sich in den Branchen schon auskennen, um dadurch quasi dann auf das Wissen, auf die Erfahrung, vielleicht auch auf den Pool von Menschen drauf zuzugreifen, um dann in der Krise entsprechende Maßnahmen treffen zu können. Mhm.
Okay, also Beratungsunternehmen, das ist so ein Punkt. Man muss gucken, wer übernimmt das Thema Krisenkommunikation. Lass uns zum Schluss kommen. Ich habe zum Schluss noch zwei Fragen an euch. Wir haben jetzt ja viel über Krisenmanagement, Krisenkommunikation, über das Verheiratetsein gesprochen. Worauf ist es bei einer akuten Krise, kommt es an? Und was ist das Endziel? Wo muss ich am Ende rauskommen? Vielleicht könnt ihr das nochmal in zwei Sätzen jeder für seinen Bereich zusammenfassen.
Ich denke, wie wir auch an verschiedenen Stellen hier heute schon gesagt haben, das Wichtigste ist, die Krise als solche zu erkennen, sie anzusehen und sie beginnen zu bearbeiten. Denn dann kann ich meine vorbereiteten Maßnahmen anwenden, ich kann auf Konzepte zugreifen und ich kann anfangen, quasi mit der Krise umzugehen, sie zu bearbeiten und kann dann in verschiedenen Teams probieren, diese Krise so effektiv wie möglich zu bekämpfen, um dadurch Vertrauen zu schaffen, Vertrauen bei den verschiedenen Akteuren, Vertrauen bei den verschiedenen Stakeholdern, um dann in eine Situation zu kommen, in dem ich die Krise kontrollieren kann, in dem ich Maßnahmen umsetzen kann, um dann wieder in diesen Zustand zu kommen, in den ich vor der Krise war, beziehungsweise in ein Arbeitsfeld, in dem ich auch wieder arbeiten kann, in dem ich in eine sogenannte Friedenszeit kommen.
Ja, also wir haben ja schon viel aufgezählt. Transparenz, Wertschätzung, Klarheit, Vorbereitung. Gerade das ist der wichtigste Punkt. Und ich sehe auch immer wieder, dass es daran halt mangelt. Das ist auch irgendwie auch ein bisschen ein Stück weit nachvollziehbar. Man ist zu sehr im Tagesgeschäft. Die Dinge laufen ja irgendwie. Vorbereitung ist eben auch alles. Aber eben auch wichtig, das richtige Mindset mitzubringen. Also Kollegen, die mich kennen, die nerv ich schon mit diesem Ausspruch von auch wirklich Konrad Adenauer. Aber er hat mal gesagt, die Situation ist da, das Essen leider nicht. Und worum geht es hier? Also ich sag mal, bei aller Aufgeregtheit doch versuchen, auch den Ruhepunkt zu finden, auch mal sacken zu lassen, um dann die richtigen Weichen zu stellen. Das kannst du, wenn du vorher einfach dir Überlegungen gemacht hast. Dann kannst du dich ein Stück weit zurücklehnen und sagen, so, jetzt gehen wir den Weg. Dieses Zitat eines Rheinländers, das gebe ich gerne hier mit.
Sehr schön, vielen Dank. Kann aus einer Krise auch für die Zukunft was Gutes entstehen? Was meint ihr? Kann ich auch gut wie Phönix aus der Asche aus einer Krise rauskommen?
Ich würde auf alle Fälle dem zustimmen. Ich glaube, es gibt den allseits bekannten Satz, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Und aus dieser Chance können neue Konzepte, kann ein neues Mindset entstehen, können neue Arbeitsweisen entstehen, die doch auch besser als vor der Krise sein können. Und deswegen stimme ich dem Zitat zu, in jeder Krise steckt auch eine Chance.
Also kann aus der Krise etwas Gutes für die Zukunft entstehen? Also ich sag's mal vorsichtiger, es kann und im besten Fall sollte es, aber eine Garantie dafür gibt's natürlich nicht. Dafür sehen wir jeden Tag auch im weltweiten Geschehen, im Freundeskreis, bei uns. Ich meine persönlich, dass es immer zu früh ist, aufzugeben. Ja, und manchmal braucht man tatsächlich halt die schwierigsten Wege, um zu den besten Zielen zu kommen. Und das sage ich nicht nur als Wanderer.
Vielen Dank euch beiden für dieses wirklich ganz interessante Gespräch und auch die Erkenntnis, wie wichtig Krisenmanagement und Krisenkommunikation ist. Aber ich habe auch heute gelernt, dass man vorher was tun muss und nicht auf die Krise warten muss, sondern dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Unternehmen sich auch in ruhigen Zeiten, in krisenfreien Zeiten mit einer möglichen Krise auseinandersetzt, weil Moritz hat ja am Anfang gesagt, wie vielfältig Krisen sein können. Also das kann ja alles sein. Das muss jetzt ja nicht unbedingt der Cyberangriff sein, sondern das kann ja auch einfach nur eine unbedachte Äußerung von irgendjemandem sein, die falsch angekommen ist. Es gibt ja oder Dinge, die aufgearbeitet werden müssten und aus Sicht einiger Menschen nicht richtig aufgearbeitet sind. Wir müssen ja nur in die Presse gucken, was uns da jeden Tag entgegenkommt. Und ich glaube, das ist ähnlich wie auch im privaten Leben. Wenn was passiert, dann ist es auf einmal da und wir haben es nicht erwartet. Und deshalb habe ich heute gelernt, vorbereiten, 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 Mitarbeiter mitnehmen, vorher schon Pläne haben und nicht erst dann, wenn es soweit ist. Noch eine Bitte an euch. Wenn Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt Fragen haben, können die sich direkt an euch wenden?
Sehr gerne und auf alle Fälle an dieser Stelle vielen Dank für die Möglichkeit, hier heute Teil des Podcasts sein zu dürfen.
Ja, vielen Absolut. Dank. Also man findet euch beide, Moritz Rüther auf LinkedIn und Wahid Samimi auch auf LinkedIn. Und ich gebe jetzt einfach mal nicht eure Telefonnummern bekannt, sondern sage einfach, wenn, dann bitte über LinkedIn euch kontaktieren. Ich glaube, das ist der beste Weg. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen heute und haben gelernt und vielleicht auch verstanden, wie wichtig Prävention für im Vorfeld ist und dass es eine ganze Reihe von Dienstleistern gibt, die Ihnen da auch helfen können. Erlauben Sie mir noch ein paar private Worte. Nach 3 Jahren war dies jetzt mein letzter Heise Meets Podcast. Vor genau 3 Jahren, fast auf den Tag genau, habe ich die Chance gehabt, ein neues Podcast-Format bei Heise zu entwickeln. Daraus wurde dann Heise Meets, der Entscheider-Talk. Und ich hatte das Vertrauen des Unternehmens, dieses Format eigenständig aufzubauen. Die ersten 80 Gespräche hat man mir erlaubt, ohne dass irgendjemand korrigiert hat, zu machen. Es waren ganz spannende Themen dabei, die man auch immer noch im Netz findet. Ja, und ich hatte dann nochmal die Chance, obwohl ich aus dem Unternehmen ausgestiegen bin, 1,5 Jahre, diesen Podcast auch immer noch regelmäßig weiter in einigen Gesprächen weiterzuführen. Auch vielen, vielen Dank für das Vertrauen. Es hat mir immer irrsinnig viel Spaß gemacht. Es war ganz toll, einen Podcast machen zu dürfen und auch mit vielen tollen, spannenden Menschen zu sprechen, ganz viele tolle Themen zu hinterleuchten. Und ich wünsche an dieser Stelle dem Team, die Heise Meets von mir übernommen haben und es ganz toll machen, weiterhin wahnsinnig viel Erfolg. Und macht's weiter so. Es läuft toll und weiter viel Erfolg. Ich verabschiede mich jetzt in den regulären Altersruhestand. Ich gehe jetzt tatsächlich in 2 Wochen in Rente. Ich glaube selber nicht. Aber für mich fängt ein neuer Lebensabschnitt an, wie man so schön sagt, der dritte. Und ich bin ganz gespannt, was da kommt. Aber ich werde in LinkedIn bleiben. Und wenn irgendwas Neues kommt, werdet ihr sicherlich auf LinkedIn erfahren. Viel Erfolg allen. Vielen Dank für die Treue. Und bis irgendwann an anderer Stelle. Danke, tschüss.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.